Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich den Blick auf diese Siegerin.
Also ich bin seit eigentlich 2020, seit der Pandemie, als die Grenzen richtig zugingen, also auch so physisch zugingen, ist mir diese Grenze einfach anders ins Bewusstsein gerückt. Und ich habe mich einfach begonnen mit der Geschichte dieses Ortes, aus dem ich komme, in dem ich aufgewachsen bin und aus dem ich dann sehr lang fort war, auseinanderzusetzen. Und eben eine meiner Methoden zu arbeiten ist immer der Klang. Also ich höre Texte, bevor ich sie schreibe. Ich arbeite sehr viel mit Interviews, mit Field Recordings und finde, es passiert eben etwas sehr Erstaunliches, wenn man ein Mikrofon auf einen Bach richtet, wenn man ein Mikrofon an einen Straßenrand geht. Es ist auch eben was anderes, ein Gespräch aufzuzeichnen, als ein Gespräch einfach unter vier Augen zu führen.
Das ist sie, Natascha Gangl, frisch gekürte Gewinnerin beim Bachmann-Wettbewerb über ihr Text hier in unserem Programm. Gestern gingen die tollen Tage von Klagenfurt zu Ende. Wir ziehen Bilanz in dieser Lesart. Willkommen allerseits. Und jetzt ist er schon wieder vorbei, der schönste literarische Sommerausflug des Jahres. So sagen es die meisten zumindest, die zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb nach Klagenfurt reisen. Auch wir waren da, haben seit letzten Donnerstag umfassend berichtet und zum Team gehörte auch René Agiger, unser Ressortleiter. Er ist im Studio. Guten Morgen, René.
Guten Morgen.
Und starke Kraft auf allen unseren Wellen war in diesen Tagen Wiebke Paromka. Sie ist noch in Österreich. Hallo, guten Morgen, Wiebke.
Guten Morgen, ihr beiden.
Es war heiß, heiß, heiß bei euch, Wiebke. Immer so 30 Grad. Waren es auch literarisch heiße Tage?
Ja, lass es mich mal so sagen. Dieser Wettbewerb, der musste erstmal auf Temperatur kommen. Das begann mit einem eher schwachen ersten Tag mit Texten, von denen mir einige ja regelrecht antiquiert vorkamen. Oder wenn ich es mal so ein bisschen flapsig sage, so ein bisschen angestaubt. Da war beispielsweise Max Höfler, ein Grazer Autor, der sehr schillernd auftrat, immer in Glitzerkleidung, Rasterzöpfe hatte er auch noch oft so aufgetürmt. Und Graz, das ist ja spätestens seit den 1960er Jahren so der Ort der österreichischen Avantgarde. Und ich hatte ein bisschen den Eindruck, Max Höfler wollte sich in diese Tradition stellen, hat so einen experimentellen Text vorgetragen, der aber so ein bisschen in sich zusammenfiel und dann doch relativ inhaltsleer auch war. Oder auch noch so ein nostalgischer Text, Laura Labs, Adlergestell. Das war eine ostdeutsche Kindheitserzählung, von der man den Eindruck hatte, oder ich den Eindruck hatte, dass es jetzt wirklich der Aufguss einer dritten Generation dieser nostalgischen Ost- und Wende-Erzählung ohne eigene Idee. Und was mich wirklich gestört hat an dem Text auch noch, dass das so auf undifferenzierte Weise aus dieser Verlusterfahrung so eine Linie gezogen hat zur Radikalisierung der Erzählerin. Es erscheint demnächst der gleichnamige Roman von Laura Labs, Adlergestell. Ich hoffe dann, dass dieser Text, also dieser Roman, aus dem der Text jetzt so ein Kondensat war, dass der ein bisschen differenzierter und weniger nostalgisch ist.
Wir werden noch auf die allgemeine Qualität zu sprechen kommen. Heute hat die Taz geschrieben, es war eher ein schwacher Jahrgang. Aber erstmal insgesamt, wie hast denn du, René, Klagenfurt in dieses Jahr erlebt? War es schön für dich?
Ja, unbedingt. Also ich gehöre nicht zu den Klagenfurt-Routiniers. Und das heißt, ich habe das sehr, sehr genossen, diese extreme Intensität von unveröffentlichten Texten, die zu hören, auf die ich jetzt auch nicht besonders vorbereitet gewesen bin, und dass das dann prallt auf eine unmittelbare Auseinandersetzung von natürlich bis an die Zähne bewaffneten Kritikerinnen, Kritikern und aber eben auch im Publikum, dass das so weiterging und auch das Gefälle von Superprofi-Publikum einerseits und von Klagenfurterinnen, Klagenfurtern, die sich da einfach allgemein informieren, fand ich ganz großartig.
Ja, die Kritik wird natürlich auch bei uns noch Thema sein, aber höchste Spannung war natürlich wie immer gestern Sonntagmittag bei der Verkündung der Siegerinnen und Sieger. Davon haben wir selbstredend schon viel berichtet im Programm. Die größte Gewinnerin, das war Natascha Gangl, die Schriftstellerin aus der Steiermark. Sie gewann den Haupt-Ingeborg-Bachmann-Preis und zudem den Publikumspreis für einen Text Das da. Wir hören mal einen kurzen Auszug.
Hör den Finger, der aufs Mikrofon klopft, den Regen am Autodach, ein kleines Räuspern. Hör die Autotür, die aufgeht, die Autotür, die schließt, das Knirschen der Schritte am Schotterweg, das kleine Hallo an die in Uniform, das Rauschen des Bachs, ein Auto, das mit laufendem Motor hält, eine Stimme, die ruft, wen in der Juden, dann lauter, wen in der Houston, oh, stopp, spulst zurück, drehst die Aufnahme lauter.
Die Bachmann-Wettbewerb-Gewinnerin Natascha Gangl. Große Begeisterung bei Jury und Publikum hat sie entfacht. Alle fanden, das ist jetzt mal ein starker Text. Du auch, Wiebke?
Ja, das war ein Text, der während der Lesung wirklich sofort unmittelbar Sinnlichkeit entfaltet hat, den man richtig körperlich erfahren hat. Und das ist geradezu überraschend, weil wenn man auf diesen Text schaut, auf das Schriftbild, dann könnte, glaube ich, der eine oder die andere sagen, oh, das ist jetzt aber sehr hermetisch. Das ist nämlich so ein Text, der sieht aus wie eine Partitur. Der ist mit vielen Umbrüchen gesetzt, mit viel Weißraum, wie so ein Gedicht. Und Mara Delius, eine der Jurorinnen, hat auch gleich stellvertretend gesagt, sie hatte so einen kleinen Klagenfurt-Verdacht, als sie auf den Text geguckt hat. Und Thomas Stressle, auch ein Juror, hat vorgeschlagen, man könnte gleich ein literaturwissenschaftliches Seminar abhalten über diesen Text, weil er mit Lautverschiebungen arbeitet, mit Anaphern, weil er die Kunst des Anagramms meisterhaft beherrscht. Aber man kann eben auch ganz intuitiv auf diesen Text reagieren, weil er eben mit Klängen arbeitet und selbst etwas zu klingen bringt. Und es ist eben auch, und das finde ich auch ganz wesentlich, und das hat auch die Jury und auch das Publikum überzeugt, du hast ja auch gleich gerade gesagt, dass er eben auch den Publikumspreis gewonnen hat. Das ist auch ein eminent politischer Text, weil er nämlich an einem bislang beschwiegenen NS-Verbrechen, von einem bislang beschwiegenen NS-Verbrechen erzählt, einem Massaker an jüdischen Zwangsarbeitern in der slowenisch-österreichischen Grenzregion.
Wie hast du, René, diesen Text gehört? Natascha Stangl kann man ja auch fast als Radiokollegin charakterisieren, wenn sie so ganz viel mit Klang, Sound, dem Ton der Sprache auch experimentiert, wie sie uns im ersten Interview dann erzählt hat.
Ja, der kleine Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, den kennen Leute, die fürs Radio arbeiten, ja tatsächlich das, was da beschrieben wird, so ein bisschen, dass man eine Aufnahme abhört. Und was wir dort auch gehört haben in dem Ausschnitt, war ja so die mehrfache Wiederholung dieses kleinen Imperativs, dieser kleinen Aufforderung, hör. Und da steckt tatsächlich schon einiges drin, was der Text unternimmt, neben all dem, was Wiebke gerade schon genannt hat. Beispielsweise eben auch der Versuch, Stimmen wieder präsent zu machen. Und das ist natürlich eine enorm intensive Angelegenheit, wenn man dieses Thema, das da diesen Text grundiert, das auch gerade schon benannt worden ist, nämlich der Mord an zig jüdischen Menschen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, wenn man den dazu nimmt, also verlorene Stimmen, ermordete Stimmen wieder hörbar zu machen. Was auch da drin steckt in diesem kleinen Ausschnitt, den wir gehört haben mit dem Hör, ist, dass der Text dort etwas aufnimmt, was er schon ganz zu Anfang einführt, nämlich diese Verschiebung von wo gehörst du hin einerseits und andererseits wo hörst du hin andererseits. Also so eine Zugehörigkeitsfrage, die Menschen aufgedrückt wird, aufgestempelt wird, wegzuschieben von wo hörst du hin, wo richtest du deine Aufmerksamkeit hin und so weiter und so weiter. Also das nur also als Andeutung, was in diesem Text ja sowohl intuitiv zugänglich wird, als auch durch mehrfaches Hören, Analysieren und so weiter sich immer weiter entfaltet. Ein total also faszinierendes Stück, das da zu hören war.
Schauen wir noch auf einen zweiten Preisträger, Boris Schumatzky. Er gewann den von uns gestifteten Deutschlandfunkpreis für seinen Text Kindheitsbenzin. Auch er sehr politisch und aktuell in seiner Literatur. Auch hier hören wir kurz rein. Am Anfang liest der Autor Russisch.
Kindheitsbenzin. Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит, словно хрустальный и лучезарный вечера. Statt zu schreiben, könnte ich fliegen. Ich könnte meine Mutter noch einmal sehen, bevor sie allein stirbt. Aber ich schreibe. Als ich 16 war und für die Abschlussprüfung lernte, sagte ich zu ihr, manchmal wünsche ich mir, dass sie mich verhaften. Dann hätte ich Zeit, einen Roman zu schreiben. Mama hat nichts dazu gesagt und heute weiß ich, was sie damals schon wusste. Wenn ich zu ihr fliege und sie mich dort verhaften, dann werden sie mir ihre Sprache beibringen. Zuerst das Wort prepisat, wörtlich einschreiben, in ihre Welt verprügeln.
Boris Schumatzky, Deutschlandfunkpreisträger in Klagenfurt. Er hat als letzter gelesen von 14 Kandidaten und Kandidatinnen am Samstag. Ich habe diese Lesung und die Diskussion am Fernsehen verfolgt. Wiebke René, kommen wir mal zu den Jury-Diskussionen, dieser direkten, transparenten Kritik nach der Lesung in Anwesenheit der Autorinnen und Autoren. Das ist ja das Prinzip von Klagenfurt. Wie habt ihr das dieses Jahr empfunden, Wiebke?
Ach, es war, wie auch in den letzten Jahren, schon nicht mehr so heftig. Also es war ja mal, Klagenfurt war ja mal der Ort, vor dem Autorinnen und Autoren wirklich Angst hatten hinzugehen, weil man immer gesagt hat, da kann eine Karriere gestartet werden, auf den Weg gebracht werden oder aber auch vernichtet, gestoppt werden. In diesem Fall und auch in den letzten Jahren hatte ich den Eindruck, dass die Juroren doch sehr darum bemüht waren, zu zeigen, was Kritik eben auch allererst mal ist, nämlich zu verstehen, was ein Text macht, was er erzählt, wie er das macht, welcher Mittel er sich bedient und das dann in einen Kontext zu setzen und dann erst mit den Geschmacksurteilen auf diesen Text zu schauen. Und im Grunde war ich da ganz zufrieden, zumal gerade ein Juror, den ich in den vergangenen Jahren oft kritisiert habe, nämlich Philipp Tingler, der sich immer sehr profiliert hat und sehr sich selbst inszeniert hat, der hat doch wirklich sehr schlaue, manchmal auch etwas suffisante Analysen von Texten geliefert, die aber dem Gegenstand durchaus gerecht wurden.
Im Fall jetzt von Boris Schumatzky kam es mir so vor, als ob es hier aber auch weniger um Ästhetik als um Politik ging. Ich meine, wie war das über die drei Tage jetzt? Wie hast du das erlebt, René?
Also bei dem Text von Boris Schumatzky habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass da das Reich der Ästhetik gegenüber dem Reich der Politik vernachlässigt worden wäre. Ich glaube, als der Autor vorgelesen hat, als letzter im gesamten Wettbewerb, hat man gespürt, dass dieser Text eine unheimliche literarische Kraft hat, alleine schon dadurch, dass da sehr, sehr, sehr viel gleichzeitig geschieht. Ich nenne nur mal zwei Beispiele und die sind sicherlich auch in der Jury-Diskussion in der einen oder anderen Weise vorgekommen. Das Ich dieses Textes ist so ein bisschen gespalten, denn einerseits schreibt es und andererseits reist es. Das Reisen ist eher irreal als das Schreiben, denn vom Schreiben kriegen wir das Resultat ja vorgelesen. Und diese zwei Ichs, die da so ein bisschen konkurrieren, das Reisende und das Schreibende, die werden da zum Beispiel vorgeführt, in Reibung gebracht. Und damit hat man eben auch gleichzeitig so eine Art von Konkurrenz, sagen wir mal, zwischen Handeln und Schreiben. Und die Frage, ob Schreiben eigentlich auch Handeln ist. Zugleich ist der Text die ganze Zeit auch das liebende Porträt eines Sohnes seiner Mutter, die er besuchen würde, wenn er gereist wäre, wenn er reisen würde. Also insofern, ich hatte da gar kein Mangelgefühl. Und soll ich noch kurz was sagen zu der Jury?
Ich wollte nur gerade den Hintergrund nochmal verdeutlichen. Bei diesem Text ist es ja so, dass der Erzähler in Berlin ist, ist der Sohn, seine Mutter lebt in Moskau und sozusagen aus dieser aktuellen Situation, sie können nicht miteinander richtig offen sprechen, nicht am Telefon, weil das Telefon abgehört wird. Sie können nicht zueinander kommen. Die Mutter sagt sogar nicht mal zu meiner Beerdigung kannst du kommen, und das Wort Beerdigung darf aber schon gar nicht ausgesprochen werden. Also es ist sozusagen ganz viele Leerstellen in diesem Text, die aber dann ja durch so eine Atmosphäre gefüllt werden, so hatte ich den Eindruck beim Zuhören, dass eine unglaubliche Kraft entfaltet.
Ja, und vielleicht, weil du gerade das Stichwort Joachim Politik gesagt hast, natürlich ging es um Politik in diesem Text und auch in dem Text von Natascha Gangl, aber immer um die Frage auch, welche Rolle spielt Sprache in diesem Zusammenhang? Also wie wird sie jetzt beispielsweise in dem Text von Boris Schumatzky korrumpiert, kontaminiert von autokratischen Systemen? In diesem Beispiel, was wir gerade gehört haben, sagt er ja, einschreiben wird gesagt, das heißt aber eigentlich ein Prügeln, also so eine euphemistische Überformung von eigentlich gewalttätigen Strukturen. Und für den Erzähler und Boris Schumatzky selbst, ich glaube, man kann diesen Text in großen Teilen tatsächlich autofiktional lesen, natürlich auch die Frage, inwiefern kann und möchte er weiter in seiner Muttersprache im Russischen schreiben, sprechen, denken, wenn das doch jetzt die Sprache des Aggressors geworden ist. Und da greifen dann Politik und Sprache, also Politik und Ästhetik, ineinander.
Genau, das würde ich gerne unterstreichen, dass man diese beiden Bereiche in diesem Text, das zählt zu seinen Stärken, kaum unterscheiden kann, würde ich sagen. Mhm. Die werden so ineinander gewoben. Vielleicht einen Satz noch so zur Kritik, wie das auf mich gewirkt hat. Ich kann zur Hälfte mitgehen mit dem, was Wiebke vorhin gesagt hat, dass die Jury-Diskussionen heute möglicherweise keinen Anlass oder nicht mehr so großen Anlass geben würden zu Furcht von Seiten der Menschen, die da lesen, wie beispielsweise in den 80er Jahren, wenn man so denkt an so absolute Richter wie
Reich-Ranitzky, natürlich, gefürchtet.
Das ist ganz ohne Zweifel so, auch wenn man diese alten Diskussionen sich, kann man ja alles schön machen, auf YouTube auszugsweise nochmal anschaut, dann kriegt man ein bisschen ein Gefühl dafür, wie viel von dieser, sagen wir mal, absolutistischen richterlichen Macht dann doch so ein bisschen nicht mehr sich so exponiert. Und ich wusste es extrem zu schätzen, jedes Mal, wenn die Jury so etwas wie Kontext geliefert hat, ganz schlicht vermittelt hat, wenn sie in einem Wort gesagt auf zig Weisen sich der Kunst der Unterscheidung bedient hat, die Kritik eben auch ist. Und ich glaube, dass die Jury das unter vielem anderen tatsächlich mustergültig in der Besprechung des Preisträgertextes, des späteren Preisträgertextes gemacht hat. Da gab es, das ist ein Text, der zugleich intuitiv verstehbar ist oder spürbar ist, wie schon gerade gesagt wurde, und andererseits aber einen enormen Kommentierungsaufwand gut ertragen kann. Beispielsweise hat einer der Juroren so ein bisschen erzählt, was heutzutage für Zugehörigkeitskonflikte in der Steiermark walten. Und das war natürlich unbedingt hilfreich. So auf der anderen Seite ist Kritik eben und zumal bei einer Preisjury eben auch Urteil. Der ganze Wettbewerb ist, wenn man so will, ein Urteilssystem. Und auch wenn es so sein mag, dass die Zeit der großen Reich-Ranitzky-Richter vorbei ist, das glaube ich auch, ändert das, glaube ich, nichts an der potenziell auch heftigen und auch schmerzhaften Logik von Urteilssystemen. Und ich fand diesmal ganz interessant, dass nicht selten einzelne Juroren, Jurorinnen gar nicht so sehr den Vorlesenden ins Gesicht gesprungen sind, sondern ihren Kolleginnen oder Kollegen.
Jetzt aber nochmal unser kritischer Blick auf die Gesamtschau. Wiebke, ich kann mich erinnern, am Donnerstag haben wir uns das erste Mal unterhalten hier. Mhm. Da warst du ein bisschen enttäuscht vom ersten Tag. Am zweiten warst du schon wieder versöhnt. Aber wie war es denn jetzt insgesamt? Wie gesagt, heute die Taz schreibt heute ganz offensiv, es war ein schwacher Jahrgang.
Von Jahrgängen rede ich ja immer bei Literatur nicht so gerne. Das klingt immer nach Wein, obwohl ich von Wein auch keine Ahnung habe. Also, oder von Wein habe ich keine Ahnung, von Literatur hoffentlich ein bisschen mehr. Es waren ja durchweg jüngere Autorinnen und Autoren, die da gelesen haben bei diesen Tagen der deutschsprachigen Literatur. Und ich bin ganz froh, ich habe neben den Preisträgerin ein paar wirklich tolle Entdeckungen gemacht. Die nenne ich vielleicht einfach nochmal. Thomas Bissinger, das ist ein promovierter Physiker, der hat mit Nilpferd einen Text aus einem Text gelesen, eigentlich ein klassisches Genre, ein historischer Roman über die von den Nationalsozialisten besetzten Niederlande, aber der arbeitet mit Wortneuschöpfung, der hat so einen ganz luftigen Ton, so einen ganz tollen Zugriff. Der Roman erscheint 2026, da bin ich extrem gespannt drauf. Dann Tara Meister hat eine hochpoetische, atmosphärisch dichte Erzählung über den Umgang mit der Erfahrung sexualisierter Gewalt gelesen und das Herausfinden aus dieser Versehrtheit, das findet eben auch bei Tara Meister vor allem durch Sprache statt. Und gleich der erste Text am ersten Tag, der stach nämlich heraus aus diesem eigentlich nicht so überzeugenden Tag. Der war von Fatima Khan und die macht was ganz Interessantes in ihrem Text, nämlich Körper und Stadtgeschichte miteinander zu verweben. Und hier wird auch wieder das Schreiben, die Sprache zum Mittel der Emanzipation von einem gewalttätigen Vater und auch zum Schlüssel von Resilienz. Also allein dafür hat sich dieser Ausflug hier nach Klagenfurt für mich doch sehr gelohnt.
Gut, und ich nehme mit, dass wir fürs nächste Jahr dieses Wort vom Jahrgang beerdigen. Vielen Dank, Wiebke. Das war Klagenfurt, der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2025, Wiebke Poromka und René Agiga aus unserer Redaktion. Dank euch beiden und dir eine gute Rückreise, Wiebke.
Danke auch.
Ganz herzlichen Dank. Bis bald.
Tschüss. wo wir jetzt wieder den Mops des Monats küren dürfen. Unseren Lesartpreis für die ulkigsten, schrägsten, aber auch originellsten Buchtitel. Hans von Trotha hat wieder gesucht, gefunden, was im Monat Mai so formuliert wurde in den Verlagszentralen. Hören wir mal.
Der Mops des Monats.
Es duftet nach Sommer. Und wie? Womit das Jahr ohne Sommer schon mal widerlegt wäre. Wobei die Abwandlung eines allzu abgedroschenen Udo-Jürgens-Refrains zu »Aber bitte mit Sonne« unter den meteorologisch-klimatischen Bedingungen dieses Sommers nur noch als bedingt schlagend charakterisiert werden kann. Aber kein Streit. Will sagen »Peace, Mums«, was Englisch ist, aber allgemein verstanden werden dürfte. Das wird oft vorausgesetzt. Kaum als Englisch zu bezeichnen ist der letzte, erste Song. Wer übrigens meint, hier handle es sich um eine Contradictio in adjecto, also um einen Widerspruch innerhalb eines Titels, der wird nicht nur durch der letzte, erste Blick und die letzte, erste Nacht weitergefordert, sondern man hat da jetzt fast schon drauf gewartet, auch noch durch der letzte, erste Kuss. Eher zufällig, wenn auch doch irgendwie reizvoll, wirkt die Erweiterung der Liste durch sieben letzte Tage und das letzte Schweineohr. Alles übrigens im gleichen Verlag. Herrscht da etwa Endzeitstimmung? Ganz mit dem Floh geht Katzen und Kapitalismus, aber irgendwie wahrscheinlich auch Morden ohne Sorgen. Auch wenn sich's nicht reimt. Eine besondere Referenz an die Binnenmajuskel, also den Großbuchstaben inmitten eines zusammengeschriebenen Wortes zum Zweck der Erzeugung einer zusätzlichen Bedeutungsdimension, bietet Zusammenkommen. Zusammenkommen, Zusammenkommen. Manchmal ist es die schiere mechanische Schlagkraft, die der Metaphorik eines Titels zu ihrer Wucht verhilft. Etwa wenn die Neuauflage der bereits Mops bewährten Warnung »Bau keinen Scheiß«, da geht es eben nicht metaphorisch um Fehlverhalten, sondern konkret darum, tatsächlich das Richtige zu bauen, um die auf die gleiche Weise ins Konkrete zurückgebogene, quasi entmetaphorisierte Ankündigung erweitert wird, »Ich zeig euch, wo der Hammer hängt«, sei es nun eine Drohung oder ein Hilfsangebot. Und wo wir schon dabei sind, geht auch der Mops des Monats Juni an einen Titel, der ganz konkret auf Schlagkraft setzt und dabei einer Standardmetapher dadurch zusätzliche Wucht zu verleihen sich bemüht, dass er es dann doch wieder konkret macht. Oder auch nicht. Der Mops des Monats geht jedenfalls an: Niemand schlägt so hart zu wie das Schicksal. Niemand schlägt so hart zu wie das Schicksal. Unser Mops des Monats Juni geht an diesen Titel, erschienen im Verlag Next Level, geschrieben übrigens von Xalo Selam, der Türsteherlegende.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Heute mit einem Roman, der uns nach Nepal führt, zu einer historischen und blutigen Geschichte, einem Massaker im nepalesischen Königspalast, das sich tatsächlich zugetragen hat. Und aus diesem Stoff hat nun der deutsche Autor Philipp Krömer einen Roman gewebt. Es ist ein zweiter erst. Kumari heißt er. Und was das bedeutet, erklärt uns gleich Maximilian Mengeringhaus, unser Kritiker im Studio. Hallo.
Schönen guten Morgen, hallo.
Ich muss gestehen, dass ich von diesem Ereignis wirklich keine Ahnung hatte, obwohl es damals bestimmt Nachrichten durch die Welt ging. Was, Herr Mengeringhaus, ist am 1. Juni 2001 im Königspalast von Nepal in der Hauptstadt Kathmandu passiert?
Also man kann sagen, dieses Datum, der 1. Juni 2001, das ist wirklich nichts weniger als eine Zäsur für die jüngere Landesgeschichte Nepals. Es ist das Datum des sogenannten Palastmassakers, Sie haben es bereits angesprochen. Da hatte sich die royale Familie versammelt zu einem Fest, zu einem Festessen, und im Verlauf dieses Essens kommt es zu einem Amoklauf mit insgesamt 10 Toten, darunter der Regent, die Gemahlin, und wenig später erliegt auch der Kronprinz seinen Verletzungen. Der wiederum ist extrem tatverdächtig, tatsächlich die Schüsse abgefeuert zu haben. Die Umstände aber wurden nie abschließend geklärt. Ausländische Ermittlungshilfe wurde von Seiten der Behörden abgelehnt. Und das, obwohl es wirklich Spätfolgen hat, die Monarchie wenige Jahre später über dieses Ereignis wirklich gestürzt wurde. Das Ganze war auch mir völlig neu. Dafür mag es unterschiedliche Gründe geben. Nepal ist einfach aus unserer europäischen Perspektive doch eher ein bisschen entlegen. Wenige Monate später gab es dann 9/11 und die Aufmerksamkeit war absorbiert. Noch verwunderlicher finde ich aber, dass aus diesem Tragödienstoff bisher kein Roman geschrieben wurde.
Diese Bluttat und ihre Hintergründe haben nun, so viel weiß ich jetzt schon, mit diesem titelgebenden Begriff aber zu tun, Kumari. Auch nie gehört, was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, diese Kumari ist ein Eckpfeiler des nepalesischen Volksglaubens. Das ist ein junges Mädchen, das wird verehrt als Reinkarnation einer kriegerischen Hindu-Göttin, Taleju. Und dafür wird ein Kleinkind ausgewählt, wenn es 32 Merkmale aufweist. Dazu sind alleine 6 wichtig für schöne Füße. Dann braucht es aber blau-schwarze Augen, die Wimpern einer Kuh und einen goldenen Schattenschlag. Und wenn das alles zutrifft, dann wird dieses junge Mädchen quasi als Kumari installiert und hat dann so eine Funktion als Orakel von Kathmandu. Die hat Audienzen, die sie gibt, Opfergaben werden ihr dargereicht und sie kann quasi die Zukunft so ein bisschen der Bittsteller vorhersagen. Auch der König des Landes ist von ihrem Wohl abhängig und der hat es tatsächlich 2001 sehr nötig, denn im Volk rumort es, es ist sehr, sehr viel Unzufriedenheit da und es gibt auch maoistische Rebellengruppen, die die Herrschaft unter Druck setzen. Maoistische Rebellengruppen 2001, das war mir auch neu, dass es das noch gab. Und in diesem Roman ist es nun so, dass während einer zentralen Zeremonie dieser König sich eine Respektlosigkeit gegenüber der Kumari erweist und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf, so zumindest erzählt es der Roman von Philipp Krömer.
Und wie macht er das literarisch? Also wird das ein historischer, faktenbasierter Roman, also wo etwas stimmt und dann wieder auch nicht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also mit einem kleinen Augenzwinkern kann man sagen, das ist eine Mischkalkulation, glaube ich. Also die Eckdaten stimmen, dieses Massaker hat tatsächlich stattgefunden, nicht aber zu dem Zeitpunkt, an dem der Roman diese Handlung erzählt. Es gibt eine kleine Vorbemerkung, die ist dem Roman vorgeschaltet. Da heißt es, Verdichtungen von Ort und Zeit waren unumgänglich. Das heißt, poetische Freiheiten hat sich dieser Autor genommen. Der hat nämlich diese historischen Vorbilder einerseits, fügt aber auch eigene Figuren ein und spekuliert darüber, was wie rum denn eigentlich passiert ist. Und das finde ich besonders spannend, weil Philipp Krömer nach seinem Debütroman 2016 ein Erzählband geschrieben hat mit 9 Umschreibungen. Da schlüpft er in die Köpfe von Napoleon, Sissi oder Van Gogh und gibt da sehr ungewohnte Einblicke. Und aus diesem Zusammenhang ist auch quasi der Kumari-Stoff, der ist dann aber zu groß für eine Erzählung gewesen und wuchs sich zum Roman aus und der pendelt zwischen den Polen von Fakt und Fiktion.
Wie ist das geschrieben? Wie liest sich das?
Wirklich sehr rasant. Also einmal, weil die Handlung tatsächlich auf 3 Tage sich konzentriert. Wir haben viele Perspektivwechsel und das ist für mich so ein bisschen der schönste Kniff an diesem sehr kurzweiligen Roman. Vielleicht erinnern sich manche noch an den Deutschunterricht, da gab es immer so diese Institution des allwissenden Erzählers. Also eine erhabene Perspektive auf das Geschehen von oben drauf. Und zuletzt gab es ja immer wieder Ansätze bei uns in der Gegenwartsliteratur, dieses Prinzip fruchtbar zu machen bei Sibylle Berg oder Christian Kracht mit Big Data, Cloud oder KI. Und Krömer geht jetzt einen ziemlich atavistischen ursprünglichen Weg und lässt wirklich eine Göttin das erzählen mit dieser Kumari. Das heißt, er kann an Schauplätze springen, der kann sich einfühlen. Und spannend ist zugleich, dass diese Göttin, ich will die Gründe jetzt noch nicht nennen, an Kraftverlust leidet und das wiederum erklärt die blinden Flecken und Leerstellen. Also im Gegensatz zu einem allwissenden Erzähler, der omnipotent ist, könnte man sagen, wir haben es hier mit einer semipotenten Erzählerin zu tun. Das ist wirklich sehr gerissen, ziemlich abwechslungsreich und scheut auch die Fantastik nicht.
Es ist, wie vorhin gesagt, der 2. Roman von Philipp Krömer. Für den 1. bekam er schon etliche Auszeichnungen. Sie haben auch schon Erzählungen von ihm erwähnt, Herr Mengeringhaus. Ich meine, solche Art Geschichten, die wirklich also jetzt nicht mal autofiktional sind oder von Traumata aus der Kindheit erzählen, das schreiben nicht so viele jüngere deutsche Autoren oder Autorinnen. Ist das eine interessante neue Stimme?
Auf jeden Fall. Und das ist das, was mir auch wirklich an Philipp Krömers Schreiben gefällt. Das ist wagemutig und auch risikobereit. Wir haben es hier nämlich nicht nur mit diesen bundesdeutschen Wirklichkeiten und Vergangenheiten zu tun. Und wenn man jetzt seinen Werdegang als Autor betrachtet, dann finde ich auch diesen Roman noch mal souveräner, wie er die Motive verschaltet, dieser Bluttat gleichzeitig mit der roten Mao-Bibel. Das greift alles sehr schön ineinander. Kleiner Kritikpunkt meinerseits ist, dass ich gerne, gerade weil ich nichts wusste, noch ein bisschen mehr drumherum über Land, Stadt und die Zustände gehabt hätte. Aber der Ansatz, den er hier verfolgt, das ist wirklich sehr erfrischend. Ich habe schon große Vorfreude auf den nächsten Roman von Philipp Krömer. Ich wünsche ihm viele Leser für den jetzigen, darunter gerne auch ein paar Autoren, die sich mal anschauen können, wie man über den Tellerrand schaut.
Dankeschön. Maximilian Mengeringhaus über Kumari, den Roman von Philipp Krömer im Wiener Septime Verlag erschienen mit 240 Seiten für 24 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Christoph Kohlhöfer. Das letzte Buch, das ich lesen durfte, war Die Vorhersage von Niki Oehrlich. Der Ausgangspunkt der Geschichte ist, dass Menschen durch eine Box, die da vor der Tür steht, plötzlich wissen, wie lange sie noch zu leben haben. Also das Buch stellt die Frage, wie gehen wir miteinander um, wenn alle wissen, wie lange sie noch zu leben haben und was verändert sich im privaten und was im gesellschaftlichen Zusammenhang. Ich fand die unaufgeregte Sprache und die sehr nüchterne Erzählung daran sehr schön und dass diese Geschichte aus der Perspektive von 8 unterschiedlichen Charakteren, die irgendwie miteinander verbunden sind, erzählt wird.
Aus Hamburg kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerin und Kritiker auch. Christoph Kohlhöfer hat mitgemacht und empfiehlt uns Die Vorhersage, den Roman von Nikki Ehrlich, der Amerikanerin aus den USA. Riesenerfolg hatte sie damit. Bei Heine gibt es das deutsche Taschenbuch, 480 Seiten dick, für 13 Euro. Übersetzt hat es Sabine Thiele. Und jetzt zurück nach Deutschland zu dieser präsidialen Stimme der deutschen Literatur.
Das ist auch mein Ideal eines Pen Deutschland, dass wir ein Forum werden für Menschen unterschiedlichster Couleur in unseren Veranstaltungen, die wir anbieten werden, die jenseits einer Vorab-Etikettierung anfangen, miteinander zu reden und wieder die Freude daran haben, ein Gespräch zu führen, nicht nach Talkshow-Muster, das ist ungefähr das Letzte, was mich interessiert, sondern dass wir zuhören und dass wir sagen, hier nicht, aber auf der anderen Seite hier stimmen wir sehr gerne zu und dass man am liebsten dann auch noch gemeinsam Bier trinkt.
Das ist Matthias Politiki, frisch gewählter Präsident des PEN Deutschland in unserem Programm. Hier Glückwunsch nachträglich noch von uns, ein wortmächtiger Schriftsteller mit großen Romanen. Wir sind gespannt, wie er sich an der Spitze der Schriftstellervereinigung macht. Gutes Gelingen sei ihm jedenfalls gewünscht. Und nun wieder akustische Literatur bei uns. Heute richtig krimispannend von einem alten Meister, den man gemeinhin eher mit Horror verbindet, Stephen King. 77 ist er mittlerweile, der US-Amerikaner, der Grande, bekennender Agatha Christie-Fan auch. Und so schreibt er eben auch immer gerne richtige Krimis. Seine jüngste Tat heißt Kein Zurück. Es geht um Rache und religiös motivierte Gewalt, ein durchaus aktuell angelegtes Thema, wie Tobias Wenzel jetzt dem Hörbuch entnommen hat, das parallel zum Roman erschienen ist.
Ich glaube, Unschuldige sollten für den ungerechtfertigten Tod eines Unschuldigen büßen.
In Buckeye City in den USA plant Trigg einen Serienmord. Er ist wegen eines Justizirrtums aufgewühlt. Ein Mann saß nicht nur unschuldig im Gefängnis, sondern wurde dort auch noch getötet. Warum dieser Fall Trigg so in Rage bringt, erfahren wir, das macht einen Teil der Spannung aus, erst gegen Ende des Romans. Gleich zu Beginn aber wird klar, Trigg meint es ernst. Für die Geschworenen, die an dem Fehlurteil beteiligt waren, will er stellvertretend unschuldige Menschen umbringen. Was ihn antreibt, ist auch sein Vaterkomplex.
Was du da vorhast, ist völlig irre, sagt er sich, was auch zutrifft. Wenn du das tust, gibt es kein Zurück mehr, sagt er sich, was ebenfalls zutrifft. Sobald du angefangen hast, musst du weitermachen, sagt er sich, und das trifft erst recht zu. Es ist das Mantra seines Vaters. Man zieht alles bis zum bitteren Ende durch, da darf's kein Zurückschrecken geben.
Daher der Titel von Stephen Kings Krimi »Kein Zurück«. Es ist ein sehr politisches Hörbuch, in dem es um Kulturkampf in den USA geht, um die dortige gewaltbereite extreme Rechte, um das einst liberale Abtreibungsrecht, das der Supreme Court abgeschafft hat, und um eine Feministin namens Kate McKay mit Millionen von Followern, die für das Recht auf Abtreibung kämpft und auf einer Vortragsreise durch die USA Morddrohungen erhält.
Einem Weibe aber gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern stille sei. Timotheus 1, du Miststück!
Sagt jemand und schüttet der vermeintlichen Kate etwas ins Gesicht, das Säure zu sein scheint. Es trifft ihre Assistentin. Kate braucht von da an Personenschutz. Tatsächlich reist ein traumatisierter religiöser Fanatiker Kate hinterher, um sie umzubringen.
Ob er wohl in die Hölle kommen wird, nachdem er die Hexe McKay getötet hat? Oder wird Gott ihn willkommen heißen mit den Worten, »Du hast wohlgetan, du mein guter, treuer Diener«? Das kann er nicht sagen, aber er weiß, dass es seiner Qual ein Ende bereiten wird.
Stephen King verbindet die zwei Hauptstränge des Krimis, Serienmörder auf der einen, religiös-extremistische Abtreibungsgegner mit Mordplan auf der anderen Seite, in der Figur der Privatermittlerin Holly Gibney. Die kennen wir schon aus früheren Büchern Kings. Die Polizei bittet Holly um Hilfe bei der Jagd nach dem Serienmörder. Gleichzeitig wird Holly die Personenschützerin der Feministin Kate. Holly, die brillante Beobachterin mit Zwangsstörung, ist noch eine der spannenderen Figuren in diesem insgesamt nur mäßig geglückten Krimi. Meist wirken Kings Figuren blutleer bis unwirklich.
Dieses Buch war schwer zu schreiben, unter anderem, weil ich Ende September 2023 eine Hüftoperation hatte,
sagt Stephen King im Nachwort, als erwartete er Nachsicht für einen Krimi, mit dem er selbst, wie er sagt, nur zufrieden genug sei. Das ist schade, weil der Amerikaner schon oft hochspannende Plots mit brillanten Charakterstudien geliefert hat. Eine pure Freude ist dagegen David Nathans Sprechkunst. Seine Stimme regt die Fantasie so sehr an, dass man trotz der Schwächen bei der Stange bleibt, bis King dann alle Handlungsfäden souverän zusammenführt. Auch den um den Serienmörder Trick, der gleich mehrere Menschen auf einmal töten will.
Und wenn es klappen sollte, würde sein Kreuzzug zu einer weltweiten Sensation werden. Selbst Trumps angeschossenes Ohr würde dagegen verblassen.
Kein Zurück. Der neue Kriminalroman von Stephen King, jetzt als Hörbuch. Die ungekürzte Lesung hat fast 20 Stunden Länge, wird von Random House herausgebracht auf drei MP3s, die 28 Euro kosten. Und